Radio Marabu. Sonnabend, Jürgen Eger, zunächst selbstreferenzielles.
Ohne Remigration wird dieses Land immer weiter dem Abgrund zusteuern.
Der Marabu bringt Remigrationsdiskurse in und nahe der AfD, Martin Sellner und so weiter. Diese Leute reden vernünftig, vernünftiger als die Staatsredner, aber ich schreibe weit vernünftiger als die einen wie als die anderen. Ich verlange die Remigration aller Nicht-DDR-Bürger aus dem Territorium der DDR. Darauf kommt Sellner selbstverständlich nicht. Sellner nimmt Stellung zum Begriff und Thema Rassismus. Was er sagt, entspricht genau meinem Denken und Schreiben und Sprechen seit vielen Jahren. Er lehnt das Vogue-Dumm-Gequatsche ab, das heute GEZ und Parlamente Norm ist, wie ich es auch ablehne. Meine Differenz auch zu Sellner. Er verortet diesen falschen Rassismusvorwurf als links und linksextrem. Das ist Blödsinn. Das hat mit links nichts zu tun, nicht innerhalb eines vernünftigen politischen Koordinatensystems, wie es jahrzehntelang dereinst tradiert wurde.
Denn von den Linken lernen heißt in vielen Fällen siegen lernen.
Der Marabu bringt ein Interview mit Götz Kubitschek. Der wird allgemein als Vordenker oder ähnliches für Björn Höcke denunziert. Der Marabu relativiert allerdings diese Denunziation. Björn Höcke sei selbst intelligent genug. Mir fällt als erstes auf, dass der Götz schwäbelt. Nach dem Hören des Interviews, übrigens durch Kosubek geführt, die früher bei RT war, frage ich mich nach meinen Differenzen zu Kubitschek, der sich ja rechts bekennt. Ich denke, alles so, wie er sagt in dem Interview, bis auf das Rechtsbekenntnis und linker als ich, als bekennend DDR-bürgerlich, kann man ja schlecht sein nach den aktuellen Bekenntnisschemata. Auch in Sachen Import der Ausländer und Fremdwerden in der eigenen Heimat stimme ich mit ihm überein. Allerdings setze ich im Unterschied zu ihm früher an. Die Entfremdung begann nicht mit Iranern, Afghanen, nicht mit den Syrern ab 2015, nicht mit den Negern und so weiter, sondern mit den Westlern, die ab dem 9.11.89 in die DDR eingefallen sind. Weder die DDR-Chilenen noch die Vietnamesen, Mosambikaner, Angolaner, Kubaner machten uns die DDR fremd. In Jahrzehnten machten sie es nicht. Aber die Westler sofort. Ab dem 9.11.89.
Hallo, hier ist Michael Mayen. Ihr hört Radio Marabu.
Ich schaue das Mayen-Video, in dem der sein zweites Verfahren erklärt. Mein Kommentar an ihn via YouTube. Solid Grü meinerseits. Den demokratischen Widerstand habe ich vor 2-3 Jahren paar Mal in der Hand gehabt. Er erwähnt das Blatt, da die Restriktionen gegen ihn auch damit begründet wurden, dass er als Mitherausgeber firmierte. Zwar nur kurz, aber er firmierte. Ich habe vor 2-3 Tagen gehört, der sei nun auf Pause gestellt. Der demokratische Widerstand auf Krawall gebürstet. So charakterisiert Mayen die Zeitung, war nicht meine Assoziation, eher mir zu westlich und zu klein-klein bürgerlich, nämlich vom Glauben beseelt an die Freiheitsversprechen der Bundesrepublik. Mit denen kann ich seit meiner DDR-Jugend nicht allzu viel anfangen. Ich wurde ja mit Brit TV Vietnamkrieg sozialisiert. Ich kann ja nun nicht anders, Kritik meinerseits, nein, nicht seit 2020, so datiert Mayen den Beginn des Kritikastertums, aber 2020 sind etliche aufgewacht und haben sich die Augen gerieben und nicht mehr verstanden, in welchem Land sie leben. Toi, 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 vor allem was die medizinischen Angelegenheiten betrifft und dann aber auch die arbeitsdienstlichen Angelegenheiten betreffend. Mir scheint die Bezugnahme auf den bis 1990 berühmten Niemöller-Text nächstliegend als man die Kommunisten holte, schwieg ich. Die Weichenstellung in die heutige missliche Situation waren die Bestrafungen der DDR und die Gewöhnung, der Jubel, das Einverständnis mit dem millionenfachen Unrecht gegen die DDR-Bürger. Erst waren die politischen dran, wie 1933 erst die Kommunisten beseitigt wurden und erst später die Juden entrechtet wurden. Und ab 1994 wurden flächendeckend DDR-Handwerksbetriebe und deren Inhaber platt gemacht. Die meisten hatten 1990 Kohl haben wollen und 10 Jahre später standen ihre ererbten Höfe vor der Zwangsvollstreckung. Ich habe in meiner Familie ähnliche Karrieren erlebt und nichts davon in den Medien, außer paar Heulsusen-Geschichten, was die Betroffenen angeblich alles falsch gemacht hätten, hat sich die Journalie fein rausgehalten. Es ist das alte, aktuelle Dividi et Impera. Erst die einen, dann die anderen. Und nun jammern die anderen auf höchstem Westniveau.
Radio Marabu. Alternative Music.
Zum Besten, was die DDR-Popularkultur hervorgebracht hat, gehört die Kapelle Silly, die ja als Familie Silly, nämlich als Klamauk-Kapelle gestartet waren. Von wegen tanzt keiner Boogie, ich bin der letzte Kunde. Recht bald nach ihren Anfängen haben die Sillys sich ernsthafterem zugewandt und die Familie abgelegt. Kongenial, ein Texter mit philosophischem Kopf wie mit poetischer Sendung. Karma. Musiker, die sehr komplexe Sounds herstellen konnten, auch in DDR-Studios und dann diese Sängerin. Und die Hauptdarstellerin ihrer Sendung und Botschaft, stimmlich und figürlich. Junge Weiber frisierten sich auf Tamara, damals in den 80ern. Diesen Normalblödsinn kann man in dem DDR-Film Flüstern und Schreien besichtigen. Ich habe sie ja, also die Tamara, ab und an auch ohne große Bühne erlebt, so ab Ende der 80er, und da hat sie meines Erachtens nicht gehalten, was Karmas Texte versprachen. Ich weiß, alle anderen sagen was anderes. Umso höher ist ihre Interpretationskunst zu rühmen. Man dachte immer, diese Texte, das ist sie, aber sie war nur ein Teil der Botschaft, der interpretatorischen. Sie hatte die frühen Zeiten ihrer Reifung im Oktoberclub verbracht, was meistens unterschlagen wurde und wird, wie etliche andere spätere Meister ihres künstlerischen Fachs in der DDR auch. Ihre Eltern waren DDR-Funktionäre, soweit ich weiß. Ihrem viel zu frühen Tod folgte eines der letzten DDR-größeren Ereignisse, das noch DDR-authentisch war und das ich miterlebt habe, auch in der Widersprüchlichkeit der sogenannten Wiedervereinigung. Gerhard Gundi Gundermann stand mit einem sehr großen Kranz weit abseits von allen anderen, da Tammy ihm gegenüber ja dem Verdikt der Besatzer gefolgt war. Das wäscht auch kein Dresenfilm von den Verbrechen der Besatzer ab. Und wieder repräsentiert das Lied ein Thema und präsentiert einen Text mit gesellschaftlicher Relevanz, so weit weg von der heute üblichen Nabelschau, vom Schickimicki-Egoismus, von Kommerzscheinheiligkeit in Ami-Englisch-Tümelei. Es geht um Krieg und Frieden, lange vor der heutigen Gefährlichkeit antirussischer Aggressivität, die noch vorhandenen Zeichen des vergangenen Kriegs, die ab 1945 aufgerichteten Trümmerberge, erinnerten damals an die Möglichkeit der Zukunft, die für uns in Europa und weit darüber hinaus längst Realität geworden sind. Ein genialer Textautor hat dereinst gewarnt, eine geniale Interpretin hat die Warnung gesungen, eine kongeniale Kapelle hat das Soundbett geliefert und war Teil der Bedeutungmachung der Botschaft. Ein Publikum hatte die Botschaft kapiert, damals die Bedeutung der Warnung erkannt, damals. Dass die Besatzer ab 1990 erheblichen Aufwand treiben mussten, diese Botschaft vergessen zu machen, wie ab 1933. Und wieder hat es funktioniert, das Vergessenmachen der Erfahrungen des vorigen Kriegs.
zwischen Staub und Straßenlärm.
Zum Popstar-Kult. Eine lange Schlange wird gezeigt und erzählt. Eine Schlange, um zu einem Konzert zu kommen. Eine Schlange, Stearine sagt, 1,5 Stunden würde sie schon stehen und freut sich. Aha, Westschlange stehen ist schön. Etwas ganz anderes als die jahrzehntelangen Schlangen in der DDR, in den Berichten der Westler. Die waren immer ganz blöd. Und womöglich sogar böse. Im Börsenfunk wird der ÖPNV-Streik kurz besprochen. Der Erklärer erklärt, nun schon 4 Jahre Wirtschaftsabschwung. Das hört man sonst nicht nicht im Programm für die Normalo-Untertanen, aber im Programm für die Geldmenschen. Einer darf sagen, er sei der Vertreter des Fahrgastverbands und das sei für den Streik der falsche Zeitpunkt. Wie schon so oft bemerkt, ich kann mich nicht erinnern, dass es mal der richtige gewesen wäre, insbesondere bei den GDL-Streiks wurde das mit dem falschen Zeitpunkt immer aufgesagt. Dann bringen die RBBler Volkes Stimme gegen den Warnstreik der BVG. Die Leute fragen, was das solle. Das heißt, die öffentlichen Medien kommen nicht ihrem gesetzlichen Auftrag nach, nämlich zu informieren. Denn Verdi streikt ja nicht ohne Ansage, warum das Ganze. Aber die GEZler halten das wohl eher geheim, damit sie dann diese blöde Frage stellen können, warum streiken die eigentlich? Übrigens, ich war auch betroffen. Turn it up loud. Nachts fahre ich mit der U-Bahn quer durch die Stadt, alle 2-3 Minuten wieder ein heruntergekommener, importierter, mal ein Bettler, mal ein Obdachloser, mal ein Zeitungsanbieter, also immer dasselbe. Nachts ist das Elend in Berlin tendenziell sichtbarer, die Elenden werden nicht verdeckt durch die Normalos und sie suchen die relative Wärme der U-Bahn-Schächte dringender als am Tage.
Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Die venezolanische Regierung lässt nun ihre Feinde aus den Gefängnissen frei. Das wird lustig. Im Sommer 1990 waren alle Nazis aus den DDR-Gefängnissen befreit, wie 1933 die damaligen Nazis von den Nazis aus den Gefängnissen befreit worden waren. Und das Morden feierte seither freiheitliche Urständ.
Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Eggers Worte auf Marabu. In einer Woche mehr.
Hier ist Hartrein mit einer Verkehrsübersicht.
Ihr Erzähler lebte ja mal einige Jahre in Frankfurt am Main. Und westlich, etwa 15 Kilometer nordöstlich von Wiesbaden, im Taunus liegt die Stadt Eppstein mit 13.000 Einwohnern ungefähr. Dort wählt man CDU. Markant die Ruine der Burg Eppstein, mitten in der Stadt, Hauptresidenz der Herren von Eppstein. ABBA drehten hier ihr Musikvideo zu Waterloo, liebe Schlagerfreunde. Mit diesem Lied gewannen sie den Grand Prix. Auszug aus der schwedischen Originalversion, mit der sich jedes IKEA-Regal schneller aufbauen lässt.
Ich lebe allein auf einer Insel.
Und so ist es nur ein kleiner Sprung zu Katja Eppstein. Ich lebe allein auf einer Insel. Wir kommen zur Eppstein-Insel. Und auch die realitätsabgewandte Insel der Tagesschau in Hamburg stellt nun fest, die Deutsche Bank kümmerte sich um Jeffrey Epstein. Dokumente würden zeigen, wie die Bank den verurteilten Sexualstraftäter, dieser Begriff wird verwendet wie ein Jingle, wie Angriffskrieg zum Beispiel, offenbar als Kontakt zu Superreichen nutzte und Alarmzeichen wohl ignorierte. 2015 trafen sich mehrere Vermögensberater mit ihm. Epstein benötigte eine Absicherung gegen schwankende Kerosinpreise, damit die Kosten für das bevorzugte Reisemittel Privatjet planbar blieben. Für die Hörer, die auch einen Privatjet haben, hattet ihr diese Bevorzugung auch? Man schreibt Vorzugsbehandlungen. 2015 gab es eine Risikoprüfung mit dem Ergebnis, als Kunde habe er hohes Reputationsrisiko, aber die Geschäfte sollen fortgesetzt werden. Man wolle auf auffällige Transaktionen achten. Mehr als 100 politische exponierte Personen wurden nach einer internen Prüfung in einen Deferred Status versetzt, was weitere Prüfungen erschwerte. Auch Donald Trump genoss einen besonderen Schutz seiner Privatsphäre. Nur ausgewählte Mitarbeiter konnten sein Kundenprofil anschauen. Trump hatte 2014 mehr als 200 Millionen Dollar bei der Deutschen Bank. Auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wieder diese widerliche Verschmelzung. öffentlich-rechtlicher Medien und kommerzieller bedauert die Bank die Geschäftsbeziehung und erklärt, man habe aus diesem Fehler gelernt. Vereinfacht gesagt, hat die Tagesschau hier wohl bei News abgeschrieben, die Ähnliches vor Tagen berichteten, sich aber nicht dem Vorwurf aussetzen müssen, mit öffentlich-rechtlichen Medien und den damit verbundenen Gebührengeldern verschmolzen zu sein.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Was News zumindest theoretisch einen unabhängigeren Journalismus erlauben würde, der politischen Würdenträgern, wie zum Beispiel Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, gefährlich werden könnte. Drum regte dieser bei Markus Lanz im gebührenfinanzierten ZDF an, dieses Medium zu zensieren, weit außerhalb Artikel 5 Grundgesetz.
Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt nur noch zwei Geschlechter, Punkt, das widerspricht... All men are created equal. Alle Menschen sind gleich, also das wird interessant werden.
Äußert sich Experte Elmar Thewissen im gleichen Kanal zu biologischen Richtigkeiten, die jetzt relevant werden bei einem weiteren Fall, mit dem sich News beschäftigte, die Tagesschau vielleicht nächste Woche. Ich habe da nur oberflächlich berichtet, da ich Krawallmeldungen nicht zu sehr protegieren möchte. Kanada, Tote und Verletzte nach Schüssen an einer Schule. Die ARD schrieb, Hintergründe der Tat wären unklar. Man schreibt, unter den Toten sei eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Tatverdächtige gilt. News berichtete nun, was auch NTV in einem unglaublichen Satz schreibt, die 18-jährige Täterin war bei Geburt männlich. Ich wiederhole, die 18-jährige Täterin war bei Geburt männlich. Damit unterwirft sich NTV dem Unsinn, man könne sein Geschlecht auswählen. Ich habe es hier oft gesagt. Das thematisieren auch die Kollegen von News weitestgehend richtig und erregt, bringen es aber in Verbindung mit einer Geschlechterideologie, die sie kommunistisch bezeichnen. Daraufhin konnte ich nur kommentieren auf der YouTube-Seite von News, dass das mit Kommunismus nichts zu tun hat. Der ist eine Wirtschaftsanalyse. Hier steckt aber noch was anderes dahinter, auch schon von News angedacht. Ein in welcher Art auch immer kranker Mensch und ein Junge, der sich als Mädchen fühlt, hat in jedem Fall Probleme, wird von wahnsinnigen Ideologen als gesund und normal erklärt. Und wenn er dann merkt, vielleicht im Röckchen, dass er das doch nicht ist und auch von 99% der anderen nicht anerkannt wird, passieren im schlimmsten Extremfall Dinge wie diese. Mir gibt das Möglichkeit, mal einen Witz zu erzählen. Danke dem schlagzeugspielenden Politikchef von News, Ralf Schuler. Also, ein Arsch geht im Wald spazieren, trifft eine Fee. Die Fee fragt ihn, Mensch, Arsch, du siehst ja so traurig aus. Ach, ich will nicht immer nur ein Arsch sein. Na, dann hast du aber Glück, dass du mich getroffen hast. Ich bin eine gute Fee. Du darfst dir jetzt was wünschen. Oh, dann wünsche ich mir, dass ich kein Arsch mehr bin, sondern ein kleines Vögelchen. Schwupps, macht die Fee, und der Arsch ist ein Vögelchen. Fliegt dann auf einen Ast. Ein anderes Vögelchen setzt sich daneben und sagt, na du Arsch, ich bin jetzt kein Arsch mehr. Ich bin jetzt ein Vögelchen und ich kann fliegen und bin genauso wie du. Na dann, zwitscher doch mal. Auch in Witzen steckt Wahrheit und vergesst nicht, wenn zwischen Beinen etwas steht oder baumelt, liegt biologische Männlichkeit vor, ist da ein Eingang, biologische Weiblichkeit. Und hier etwas anderes zu erklären, hat nichts mit Kommunismus zu tun, wäre mir eher eine Art von Faschismus, im Sinne von, wir erklären jetzt, der Mond ist eckig und wer diese Erklärung nicht mitträgt, ist Feind.
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Also in dieser Richtung ist Donald Trump, der ja von manchen Vollpfosten auch als Faschist bezeichnet wird, sehr unfaschistisch.
Die Panzertruppen.
Danke, liebe Svetlana, ich lese sie weiblich. Aber zuvor haben wir noch eine Meldung, passend zum Furz. Die Bild-Zeitung berichtet vom Klimaplan der Regierung. Furzradar für Kühe. Ausstoß von Methan in der Ausatemluft von Kühe soll gemessen werden. Es steht im Entwurf vom Klimaschutzprogramm 2026. Bild merkt an, dieser habe 331 Seiten. Präsentieren möchte ihn Umweltminister Carsten Schneider im Frühjahr. Schneider ist ja aus Erfurt. Von Wahlplakaten lächelte er mir ein ganzes Leben lang entgegen. Zunehmend breiter im Gesicht werdender, was auf Askese nicht weist. Aber auch gegenüber Donald Trump erhebt er den Zeigefinger, übt Kritik an dessen Klimapolitik. Mit den Worten von der Tagesschau sekundiert, wir stehen zum Klimaschutz.
Das Jahr 2025 wurde für Deutschland zu einer Bewährungsprobe.
Danke, liebe Svetlana. Das Jahr 2026 wird uns ein Vergnügen. Vor allem der Sonnabend ist der 14. Februar. Die Münchner Sicherheitskonferenz wurde von sogenannten Linken eigentlich jahrzehntelang als Treffen der Rüstungslobbyisten bezeichnet. Nun dominiert diese die Berichterstattung der Tagesschau. Emmanuel Macron sieht die Zeit für ein starkes Europa. US-Außenminister Marco Rubio ist in München. Wie Friedrich Merz erhält eine Grundsatzrede.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, liebe Svetlana. Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Stefan Stuchlik analysiert, Merzens Rede würde ein Gegenentwurf zum Auftritt von US-Vize Vance im Vorjahr sein. Dessen Rede habe ich als Plädoyer für Demokratie in Erinnerung. Die ARD als Europa-Beschimpfung. Zu verschieden kann etwas ankommen. Merz analysiert, die Welt sei im Zeitalter der Großmachtpolitik angekommen. Wo hat er denn die 70 Jahre davor gelebt? Er definiert Beistandsartikel 42 im EU-Vertrag, möchte ihn analog zum NATO-Artikel 5 umbauen, würde Beistand am Ende militärischen bedeuten, dass die EU militärische Komponente hat, darauf verweisen Kritiker seit Jahrzehnten. Merz spricht von nuklearer Abschreckung an die USA, der Kulturkampf der MAGA-Bewegung ist nicht unserer, also wechseln sie heute gerne 2-3 Mal ihr Geschlecht. Und nochmal, Merz, der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten ist angefochten, vielleicht verspielt, aber er möchte der Idee der NATO treu bleiben, an sich ein Widerspruch. Die ARD hetzt, er habe den richtigen Ton gesetzt. Man erwartet nun US-Außenminister Rubio. Auch Russland bespricht Merz. Er meint, ein Ende des Krieges wäre erst dann realistisch, wenn Russland, Zitat, wirtschaftlich und militärisch am Ende sei. Mit diesem Willen kann ich persönlich keinen Abstand mehr zu den Vorgängen vor über 80 Jahren sehen und würde mich in der Frage eher den USA zuwenden. Donald Trump gegenüber Fox News, Zitat, Zelensky muss anfangen, sich zu bewegen, Russland will einen Deal machen, Zelensky muss anfangen, sich zu bewegen, andernfalls verpasst er eine großartige Gelegenheit. Er muss sich bewegen. Macht er aber nicht. Er hat russischen Forderungen nach einer Preisgabe des Donbass erneut eine klare Absage erteilt. Begründet, ganz interessant, vom ORF, etwa 200.000 Ukrainer würden noch in den Gebieten leben. Die restlichen Millionen Menschen sind dort Russen. Was ich hier seit Jahren erkläre. Ja, dann verhandelt doch endlich über diese Menschen. Wenn nicht, da bleibe ich pessimistisch, schleudern wir auf einen großen Konflikt zu, der auch atomare Komponenten enthalten würde. Der innerrussische Diskurs dominiert in dieser Richtung längst. Und gerne ergänzend, keine russische Regierung hätte anders reagieren können. Selbst 5 Nawalnys hätten am Ende eine antirussische Ukraine, also einen antirussischen Teil im russischen Kulturraum, nicht akzeptiert. Ich würde aber fast noch weitergehen. Auch 5 Nawalnys hätten ein antirussisches Westeuropa eventuell nicht akzeptiert. Eben weil auch ein Nawalny Geografie kennt und weiß, Russland ist das größte Land Europas. Im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz auch immer viele Demonstranten. Russia Today fing 2024, vor 2 Jahren, einen ein.
Nichts anderes in den Medien, nichts anderes. Seit ich auf der Welt bin, als wir hetzen gegen östliche Staaten. Egal, ob das China ist, ob das Russland ist, ob das irgendwer andere ist, ob das Araber sind. Immer sind die anderen böse und wir sind die Braven.
Ich ergänze, wärst du 30 Jahre früher auf die Welt gekommen, wäre es exakt genauso gewesen.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Die US-Regierung verklagt die Elite-Universität Harvard. Die UN zeigt sich besorgt ob des Embargos gegen Kuba. Und das UNO-Menschenrechtsbüro sieht Kriegsverbrechen im Sudan. Die USA räumen einen Militärstützpunkt in Syrien, die Truppen des jetzigen Machthabers al-Sharaa übernehmen, al-Tanf. Die USA halten aber im Osten weitere Stützpunkte. Russland schaltet die OSZE ein, ob Einschränkungen für Russischsprachige in Lettland. Russlands Zentralbank senkt den Leitzins auf 15,5%. Neue Gespräche zwischen Russland, USA, Ukraine in Genf. Russland hat den deutschen akademischen Austauschdienst zur unerwünschten Organisation erklärt, die Arbeit im Land untersagt. Und noch gute Nachrichten für die AfD-Mitglieder. Gericht kippt ein Waffenverbot für AfD-Mitglieder in Thüringen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hebt Redeverbote gegen den AfD-Politiker Björn Höcke im Allgäu und in Oberfranken auf.
Schönes Wochenende, Marcel.
Danke, Ramon Schack. Ist es für das Theater Ost, Berlin, Adlershof? Es bleibt bestehen. Land Berlin, Pächter und Theaterleitung haben sich verständigt, berichtet Russia Today. Kälte kommt von Norden ins Land, Regen geht zunehmend in Schnee über. Frostige Karnevalstage, außer im Südwesten.
Moin, moin und ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.